Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zurzeit steht hier das alttestamentliche Buch Esther im Mittelpunkt. Das einzige Buch der Bibel, in dem Gott nicht vorkommt. Nicht einmal sein Name wird erwähnt, und kein Mensch scheint sich die Zeit zu nehmen, seinen Namen anzurufen und sich im Gebet an ihn zu wenden. Dennoch ist Gott anwesend, lässt die Geschicke der Menschen so zueinander finden, dass seine Pläne auch in einem heidnischen Umfeld nach und nach Gestalt annehmen. Einer der damals mächtigsten Männer der Welt steht im Buch Esther anfangs im Mittelpunkt. Ahasveros, der König von Persien. Im 5. Jahrhundert vor Christus herrschte er über ein Reich, das von Indien bis Äthiopien reichte. Gern hätte er auch noch Griechenland in Besitz genommen, doch daran ist er kläglich gescheitert, obwohl er sich vorher die Unterstützung aus allen Provinzen seines Reiches sichern wollte. Indem er alle Fürsten und Heerführer zu sich an den königlichen Hof einlud und ein halbes Jahr lang mit ihnen ein grandioses Fest feierte. Bei dieser Gelegenheit musste er allerdings schon eine ganz anders geartete Niederlage einstecken. Sie erinnern sich vielleicht. Nachdem er viel Alkohol getrunken hatte, wollte er den anwesenden Gästen stolz sein Juwel präsentieren, nämlich seine hübsche Ehefrau, die Königin Vashti. Doch ihr war die Vorstellung zuwider, sich von einer betrunkenen Männergesellschaft begaffen zu lassen. Deshalb verweigerte sie einfach diesen öffentlichen Auftritt. Die Reaktion des Königs, der sich offenbar bloßgestellt fühlte, ließ nicht lange auf sich warten. Zusammen mit den Mitgliedern seines Kabinetts erarbeitete er ein Gesetz, demzufolge alle Frauen im ganzen Königreich ihren Männern Gehorsam schulden. Und Königin Vashti sollte bei nächster Gelegenheit durch eine würdige Nachfolgerin ersetzt werden. König Ahasveros lässt sich aber anscheinend ein paar Jahre Zeit, um sich nach einer neuen Gemahlin umzusehen. Doch dann schlagen ihm einige seiner Vertrauten vor, er solle von überall her aus allen Provinzen seines Reiches schöne Jungfrauen an den Königshof in Susa bringen lassen. Dort solle man sich um sie kümmern, sie zur Ruhe kommen lassen und ihre Schönheit pflegen, wie es im Bibeltext heißt. Und dann könnte sich der König doch eines von den Mädchen aussuchen und es zur Frau nehmen. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er tat so, heißt es im Kapitel 2, Vers 4. Und dann wird uns Mordechai vorgestellt, ein Jude, der nach dem Ende des babylonischen Exils nicht in seine Heimat zurückgekehrt war, sondern am Hof des persischen Königs eine Anstellung gefunden hatte. Und warum wird uns Mordechai an dieser Stelle des Bibeltextes vorgestellt? Ganz einfach, weil er eine Cousine hat, die als Waisenkind von ihm großgezogen wurde und die sich mittlerweile zu einer überaus hübschen jungen Frau entwickelt hat. Vielleicht ist sie ja eine geeignete Kandidatin für den freien Platz an des Königs Seite. In Kapitel 2 in den Versen 5 und 6 wird berichtet, es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der mit weggeführt war von Jerusalem, als Jehonja, gemeint ist Jojachin, der König von Juda, durch Nebukadnezar, den König von Babel, in die Gefangenschaft geführt wurde. Langsam ahnen wir, dass das ausufernde Fest des persischen Königs, sein Zerwürfnis mit der Königin, der Erlass eines neuen Gesetzes und schließlich der Startschuss zu einer Art Schönheitswettbewerb nur deshalb im Buch Esther erwähnt wird, weil das Ganze sozusagen die Bühne darstellt für ein Theaterstück, in dem der heidnische König Ahasveros nicht mehr der Hauptdarsteller ist. Zuerst bringt Gott einen rechtschaffenen Juden, nämlich Mordechai, ins Spiel. Als nächstes wird seine Adoptivtochter Esther die Bühne betreten. Und was sich dann nach und nach entwickelt, führt uns deutlich vor Augen, auch in dieser durch und durch heidnischen Welt hat offenbar Gott das Sagen. Zurück zu Mordechai. Er ist ein Jude aus dem Stamm Benjamin, ein Nachkomme aus der Familie des israelitischen Königs Saul. Natürlich könnte man die Frage stellen, was hat dieser Mann am Hofe des persischen Königs zu suchen? Warum ist er nicht längst nach Judäa zurückgekehrt? Nun, die genauen Gründe dafür sind uns unbekannt. Aber obwohl Mordechai nicht mit einem Halleluja auf den Lippen in seine Heimat zurückgekehrt ist, scheint Gott ihn dennoch nicht vergessen zu haben. Sondern er will ihn und noch mehr seine Adoptivtochter Esther dazu bringen, sich für das Volk Gottes, die Israeliten, einzusetzen. Auch unter den Christen gibt es ja Menschen, die sich gewissermaßen immer ganz bis an den Rand ihres Glaubens hinauswagen, die sich zwischendurch so weit von dem entfernen, was Gott eigentlich will, dass man nur entsetzt mit dem Kopf schütteln kann. Aber sehr oft geht die Sache schließlich gut aus, zu meinem Erstaunen. Und zwar nicht, weil die betreffenden Christen einen so starken Glauben haben, dass ihnen nichts passiert, sondern weil Gott sich augenscheinlich um sie kümmert und sie auch dort aufsucht, wo ich persönlich Gott niemals vermuten würde. Zurück zu Mordechai und seiner Adoptivtochter Esther. Ausgerechnet ein Schönheitswettbewerb, der veranstaltet wird, um für den heidnischen König Ahasveros eine neue Frau zu finden, wird von Gott genutzt, um seine weitreichenden Pläne mit dem jüdischen Volk fortzuführen. Das bedeutet nun nicht, dass Gott solche Schönheitswettbewerbe zwecks Eheanbahnung gutheißen würde. Aber er lässt sich durch solche weltlichen Dinge auch nicht davon abhalten, unter den Menschen zu wirken. Für mich heißt das, als Christen, die unter vielen Nichtchristen leben, sollten wir ruhig ein bisschen mehr Gelassenheit und Gottvertrauen an den Tag legen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einen Vergleich anstellen zwischen Mordechai und einem anderen Mann aus dem Alten Testament, der sich fern der Heimat bewähren musste, nämlich Josef, der Sohn Jakobs. Er brachte es in Ägypten am Hofe des Pharaos zu Ruhm und Ansehen. Und dennoch gibt es gravierende Unterschiede, was die Lebenswege dieser beiden Männer betrifft. Mordechai hätte nach Judäa zurückkehren können und wohl auch zurückkehren sollen. Denn von vornherein war es Gottes Wille gewesen, die sogenannte babylonische Gefangenschaft oder das babylonische Exil nicht länger als 70 Jahre dauern zu lassen, als Bestrafung für den Ungehorsam und für die Abgötterei des jüdischen Volkes. Danach, so heißt es zum Beispiel beim Propheten Jesaja, sollten die Juden wieder nach Judäa zurückgehen. Doch die meisten von ihnen blieben lieber dort, wohin sie bzw. ihre Eltern und Großeltern verschleppt worden waren. Freiwillig, aber entgegen dem Willen Gottes. Einer von diesen Leuten war eben Mordechai. Gut vorstellbar, dass er nur deshalb in der Fremde blieb, weil er am Hofe des persischen Königs einen guten Job bekommen hatte. Ganz anders Josef, der Sohn Jakobs, des Stammvaters der Israeliten. Josef gelangte ebenfalls auf unfreiwillige Weise ins Ausland. Seine lieben Brüder hatten ihn an umherziehende Händler verkauft, und so kam er schließlich nach Ägypten. Aber zeitlebens sehnte er sich danach, seinen Vater wiederzusehen. Wahrscheinlich hätte er nach einer gewissen Zeit am Hofe des Pharaos auch die Gelegenheit gehabt, zu fliehen und zu seinem Vater zurückzukehren. Das tat er jedoch nicht, weil Gott ihn in Ägypten haben wollte. Als Vertrauter des Pharaos bekam er später nämlich die Gelegenheit, die Großfamilie seines eigenen Vaters während einer Hungersnot mit allem Nötigen zu versorgen. Also, Josef wurde von Gott dazu berufen, einen Teil seines Lebens im Ausland zu verbringen, während Mordechai aus eigenem Antrieb fern der Heimat lebte, entgegen dem Willen Gottes. Aus Vers 6 unseres Bibeltextes lassen sich übrigens noch einige geschichtliche Details herauslesen, die nicht ganz uninteressant sind. Mordechai wurde wahrscheinlich in einem recht jungen Alter aus seiner Heimat verschleppt. Zu dieser Zeit war nämlich, so heißt es im Bibeltext, Jechonja, der König von Juda. Gemeint ist König Jojachin. Damals erfolgte bereits eine zweite Welle von Deportationen, die vor allem die gehobene jüdische Mittelschicht betraf. Die erste Welle dagegen hatte in erster Linie die Oberschicht getroffen. Daniel gehörte zum Beispiel dazu. Nach einer dritten Welle von Deportationen war Jerusalem weitgehend zerstört und nur die ärmeren Leute blieben noch zurück. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, hatte Mordechai eine jüngere Cousine, um die er sich kümmerte, weil sie keine Eltern mehr hatte. Gut möglich, dass ihre Eltern zu Tode gekommen waren, als der babylonische König Nebukadnezar die Stadt Jerusalem einnahm. In Vers 7 unseres Bibeltextes wird nun berichtet, und er, gemeint ist Mordechai, war der Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, einer Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war ein schönes und feines Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mordechai als Tochter an. Hadassa, so lautete der hebräische Name von Esther, und er bedeutet wohl Myrte. Der Name Esther dagegen könnte persischen Ursprungs sein und Stern bedeuten. Für Mordechai war sie ganz gewiss ein Stern. Und als er davon erfuhr, dass König Ahasveros einen Schönheitswettbewerb durchführen will, kam er bestimmt auf die Idee, seine Esther daran teilnehmen zu lassen. Als Angestellter am königlichen Hof hatte er vermutlich mitbekommen, welche Mädchen aus dem ganzen persischen Reich dafür extra angereist waren. Doch kaum eine war so schön wie seine Esther. Ich lese weiter ab Vers 8. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden auf das Schloss zu Susa unter die Hand Hegeis, wurde auch Esther in des Königs Palast geholt unter die Hand Hegeis, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel Hegei, und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben und dazu 7 auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Wieder einmal greifen so viele einzelne Geschehnisse wie Zahnräder ineinander, dass man den Eindruck bekommt, Gott hat es so gewollt. Er hat es beispielsweise zugelassen, dass Mordechai seine Adoptivtochter zum Palast des Königs schickt. Und ebenso hat Gott dafür gesorgt, dass Hegei, der Hüter der Frauen, auf sie aufmerksam wird. Allerdings muss ich zugeben, dass Mordechai mir an dieser Stelle des Bibeltextes noch nicht besonders sympathisch ist. Was denkt er sich dabei, seine Adoptivtochter ins Frauenhaus von König Ahasveros zu schicken? Will er sie im besten Fall tatsächlich einem heidnischen König zur Frau geben? Und wenn sie nicht den ersten Platz erringt, weiß er nicht, dass sie dann unweigerlich im königlichen Harem landen wird? Ja, allein schon die Tatsache, dass Mordechai lieber im heidnisch geprägten Ausland geblieben ist, statt wieder nach Judäa zurückzukehren, lässt ihn mir ein wenig suspekt erscheinen. Allerdings wird sich meine Einstellung zu ihm im weiteren Verlauf der Geschichte noch ändern. Wie eben schon gehört, wird Esther so etwas wie die Lieblingskandidatin von Hegei, der sich um das Wohl der jungen Frauen kümmern soll. Vers 10. Aber Esther sagte ihm nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordechai hatte ihr geboten, sie sollte es nicht sagen. Die Frage, warum Esther ihre Herkunft verschweigen soll, ist leicht zu beantworten. Zum einen wird die eigene Beliebtheit nicht dadurch gefördert, wenn man zugibt, zu einem Verlierervolk zu gehören, zu einem Volk, das ins babylonische Exil geraten war und nur deshalb wieder in Freiheit kam, weil Babylon schließlich vom Perserkönig Kyros besiegt wurde. Außerdem war der Antisemitismus, der Hass gegen das Judentum, schon damals ein weit verbreitetes Übel. Die eigene jüdische Herkunft zu verschweigen, wie es Mordechai von Esther verlangte, war aber zugleich auch das Dümmste, was man tun konnte. Denn der jüdische Glaube war doch die ganzen Jahrhunderte hindurch das gewesen, was das Volk Gottes prägte und zusammenhielt. So gesehen war das Verschweigen der eigenen Herkunft auch ein Affront gegen Gott. Denn sein Handeln am Volk Israel wurde so aus lauter Angst und Scham vor den Andersgläubigen verborgen gehalten. Ich komme nun zu Vers 11. Und Mordechai kam alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob's Esther gut gehe und was mit ihr geschehen würde. Hier wird uns Mordechai von seiner sympathischen und fürsorglichen Seite gezeigt, auch wenn seine Adoptivtochter, um die er sich jahrelang gekümmert hat, aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist, liegt ihm ihr Wohl noch immer am Herzen. Man kann den gerade vorgelesenen Vers aber auch anders deuten. Wenn Mordechai im Einklang mit Gottes Willen gehandelt hätte, dann müsste er jetzt nicht nervös und an den eigenen Fingernägeln kauend täglich am Hof des Frauenhauses vorbeikommen, um nachzusehen, ob es Esther auch wirklich gut geht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er fast krank ist vor lauter Sorge, dass er nachts kaum schlafen kann und dass er sich immer wieder Vorwürfe macht, warum er das Mädchen außer Haus gegeben hat. Außerdem wage ich zu behaupten, dass Mordechai Gott zu wenig zutraut, dass er keine Ahnung davon hat, wie Gott auch an scheinbar gottlosen Orten anwesend ist und wie er die Geschicke der Menschen lenkt. Zu Gottes Absichten gehört es offenbar auch, dass das jüdische Mädchen Esther durch die gute Pflege, die ihr zuteil wird, immer noch an Schönheit zunimmt. Ich lese weiter ab Vers 12. Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasverus kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst zur weiblichen Pflege gehört, dann ging die Jungfrau zum König. Wir Männer lästern ja gern mal über unsere Frauen, wenn sie morgens wieder viel zu lange vor dem Spiegel stehen und das Badezimmer blockieren. Dabei ist dieser Aufwand doch nichts im Vergleich zu dem, was damals den jungen Frauen zugebilligt wurde. 12 Monate hatten sie Zeit, sich um ihre Schönheit zu kümmern. Oder, um genau zu sein, es gab eine Anweisung, sich um sie zu kümmern. Ein 1/2 Jahr lang genossen sie ein Wellnessprogramm mit Hautpflege und sanfter Gewichtsreduktion. Und danach wurden sie ein 1/2 Jahr lang in wohlriechenden Substanzen geradewegs gebadet. Doch Spaß beiseite. Die Überbetonung des Körperlichen, der Wunsch, dem persischen König ein perfektes weibliches Wesen vorführen zu können, hat auch etwas Beängstigendes an sich. Etwas, was typisch ist für eine gottlose Gesellschaft. Ein christlicher Mann jedenfalls sollte niemals von einer Frau erwarten, dass sie absolut perfekt ist und seinem Schönheitsideal entspricht. Denn Gott erwartet so etwas auch nicht von den Menschen. Dass auch in der heutigen Zeit viele Menschen nur auf das Äußerliche schauen, halte ich deshalb für bedenklich. Die steigende Anzahl an Schönheitsoperationen oder der Konsum von Präparaten für den Muskelaufbau lassen darauf schließen, dass viele Menschen mit sich selbst unzufrieden sind. An dieser Stelle möchte ich allerdings betonen, dass ich nichts dagegen habe, wenn sich jemand, ob Mann oder Frau, um ein gepflegtes Äußeres bemüht. Ganz im Gegenteil. Dem einen würde es ganz gut tun, ein paar Pfunde abzunehmen, während jemand anderes ruhig mal eine neue Frisur oder eine vielversprechende Pflegecreme ausprobieren sollte. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mich mal eine Frau aus einer christlichen Gemeinde in ein Gespräch verwickelte und am liebsten die Verwendung von Make-up und Lippenstift verboten hätte. Ich fand ihre Einstellung so übertrieben, dass ich schließlich zu ihr sagte, »Na ja, manchen Frauen tut es doch ganz gut, wenn sie ihr äußeres Erscheinungsbild ein wenig optimieren.« Daraufhin hörte sie auf zu lamentieren, weil sie meine Bemerkung wohl persönlich nahm. Einerseits tat es mir leid, andererseits, sie hatte durchaus einen Grund, meine Bemerkung persönlich zu nehmen. Bevor ich mich weiter in dieses Thema verstricke, will ich lieber zu unserem Bibeltext zurückkehren. Nur so viel noch. Esther hat die Pflege, die ihr zuteil wurde, offenbar genossen. Sie hat ein Parfüm aufgetragen und sich bestimmt auch nett angezogen. Und Gott hat es hingenommen und hat sogar ihre Schönheit eingesetzt, um mit seinen Plänen an sein Ziel zu kommen. Ab Vers 13 wird nun geschildert, was jede Jungfrau tun musste, nachdem sie 1 Jahr lang für ihren großen Auftritt vor dem König vorbereitet wurde. Dann ging die Jungfrau zum König, und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ginge. Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen von ihm in das andere Frauenhaus unter die Hand des Scharschgas, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Nebenfrauen. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es sei denn, sie gefiele dem König, und er ließ sie mit Namen rufen. Aus meiner Sicht enthüllen diese beiden Verse, wie menschenverachtend der persische König handelt. Kurz bevor die jungen Frauen zu ihm geführt werden, dürfen sie sich noch aussuchen, was sie wollen, so die Formulierung im Bibeltext. Höchstwahrscheinlich geht es um Kleidung oder um Schmuck. Jede einzelne von den Frauen macht sich große Hoffnungen, vom König erwählt zu werden und dann ein Leben in Wohlstand und Würde zu genießen. Doch nur für eine kann dieser Traum in Erfüllung gehen. Auf alle anderen wartet das traurige Schicksal, als sogenannte Nebenfrau, dem König bei Bedarf zu Diensten zu sein. Kein Wunder, dass Mordechai in den Monaten zuvor immer wieder Fingernägel kauend am Frauenhaus vorbeigegangen war, um nachzusehen, wie es seiner Adoptivtochter geht. Ich bin mir fast sicher, längst hat er gemerkt, dass es ihr gegenüber, aber auch vor Gott, nicht in Ordnung war, sie einer solchen erniedrigenden Prozedur auszusetzen. Vers 15. Als nun für Esther, die Tochter Abihajils, des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Esther verzichtet also darauf, sich ein besonders schönes Kleid oder irgendein Schmuckstück auszusuchen. Sie nimmt einfach nur, was ihr von Hegai, dem Kämmerer des Königs, empfohlen wird. Trotzdem erntet sie bei allen, denen sie begegnet, bewundernde Blicke. Wie eine Lilie, die man nicht extra vergolden muss, damit sie gut aussieht, so ist auch Esther einfach von Natur aus schön. Bleibt abzuwarten, ob auch König Ahasveros diese Art von Schönheit zu schätzen weiß. Auch an scheinbar gottlosen Orten ist Gott anwesend und kann die Geschicke der Menschen lenken. Deshalb gibt es auch Hoffnung für Esther, die junge jüdische Frau, die sich, wohl nicht ganz freiwillig, von einem heidnischen König begutachten lässt. Wie die Geschichte mit Esther und König Ahasveros weitergeht, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.